Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dieser Aussage, mit diesem Glaubensbekenntnis, das ist ja ein Glaubensbekenntnis, begrüßen wir uns traditionell am Ostersonntag. Und damit ist auch klar, Ostern ist etwas Besonderes. Ostern ist so viel mehr als nur ein schönes, freies Wochenende, wo meistens die Sonne scheint, wo wir die freie Zeit genießen. Ostern ist so viel mehr als Osterhase und bunte Eier und Süßigkeiten, auch wenn wir das genießen. Und Ostern ist sogar so viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, nur ein kirchlicher Feiertag, den man eben aus irgendeiner Tradition heraus so feiert und wo man dann mal vielleicht mal in die Kirche geht, weil man das eben so macht, ähnlich wie Weihnachten oder so. Ostern, dieses Fest, ist so viel mehr. Wir haben das gerade schon in der Einleitung gehört und darüber gesprochen. Wir haben es auch in unseren Liedern gesungen und haben Gott die Ehre dafür gegeben. Ostern ist der Dreh- und Angelpunkt der Erlösungsgeschichte für die gesamte Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und das müssen wir uns klar machen. Darin müssen wir leben. Ostern ist der Dreh- und Angelpunkt der Erlösungsgeschichte für die gesamte Menschheit. Und wir denken an, wir feiern den Tod Jesu Christi an diesem Tag. Wir feiern seine Auferstehung, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir feiern, dass er am Kreuz für unsere Sünden starb. Wir feiern, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Wir feiern es, dass uns Gott uns so mit sich selber versöhnt hat, dass unsere Erlösung darin liegt. Wir feiern, dass er jedem, der das glaubt und der das annimmt, ein neues Leben schenken möchte. Eine feste Zusage. Und man kann das erleben, man kann das erfahren. Das ist keine Theorie, das ist gelebte Praxis, das ist geistliche Wahrheit. Und somit ist Ostern, und damit sage ich euch jetzt nichts Neues, somit ist Ostern das wichtigste Fest für uns als Christen und ich möchte mal sagen, auch das wichtigste Fest für uns als Menschen überhaupt. Und diese Tatsache ist ein Grund zu großer Freude und großer Dankbarkeit. Deswegen sind wir heute Morgen, das habt ihr auch gemerkt, sind wir so begeistert und sind so voller Freude. Und es ist, wie ich gerade sagte, nicht theoretisch, sondern das hat konkrete Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und ich möchte mir heute mit euch so einen Bericht anschauen, dieses Auferstehungsmorgens. Und ich möchte mir heute mit euch anschauen, wie Maria Magdalena, eine Person, eine Frau aus der Bibel, wie sie dieses Ereignis erlebt hat und auch ein Stück weit, was das für uns heute bedeutet. Ihr kennt ja die Geschichte von der Grablegung Jesu. Wir wissen, Jesus wurde im Garten Gethsemane gefangen genommen, er wurde zum Tode verurteilt, er wurde ans Kreuz genagelt, er starb am Karfreitag, einen schrecklichen Tod für uns am Kreuz. Und nach seinem Tod, nachdem er dort am Kreuz gestorben war, kam Josef von Arimathea, ebenfalls ein Jünger Jesu, und er bat sich von Pontius Pilatus den Leichnam Jesu. Er wollte ihn praktisch vor dem Sabbat, das war ja am Freitag, an dem Vorabend des Sabbat, er wollte diesen Leichnam wegnehmen, dass er nicht am Sabbat dort am Kreuz hängen musste. Und er nahm ihn vom Kreuz ab, zusammen mit Nikodemus, und er wickelte den Leichnam Jesu in Leinentücher ein. Sie balsamierten seinen Körper mit wohlriechenden Ölen ein, so wie das damals bei den Juden Bestattungstradition, so wie es damals Sitte war. Und sie legten ihn in der Nähe der Kreuzigungsstätte in einem Garten in ein neues Grab, in eine neue Beerdigungsgruft. Das war eine ausgehauene Gruft. Damals hat man die Menschen so bestattet. Sie legten Jesus in diese Gruft und wälzten einen schweren Stein davor, dass also auch dort Tiere und so weiter keinen Zugang hatten. Und am Abend des Todestages, ich habe es gerade schon gesagt, des Todestages Jesu, der am Freitagabend war, das war der Vorabend des Sabbat. Am Samstag feierten und feiern die Juden bis heute den Sabbat. Und am Sabbat durften keine Arbeiten verrichtet werden. Die Juden durften auch nur bestimmte Wegstrecken gehen. Und deswegen, wie ich gerade sagte, wurde Jesu Leichnam, Jesu Körper am Freitag beerdigt. Und dann beginnt unsere Geschichte, und ich lese es mal aus dem Johannesevangelium vor. Es gibt ja verschiedene Berichte, die sich alle so ein bisschen unterscheiden. Und ich möchte heute mal den Bericht aus dem Johannesevangelium lesen, wo das aus einer sehr speziellen Perspektive der Maria Magdalena geschildert wird. Das finden wir in Johannes Kapitel 20 in den Versen 1 bis 18. Und an dem ersten Wochentag, also das war der Tag nach dem Sabbat am Sonntag, also heute, kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Und sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria war dort mit anderen Frauen noch und sie kommen dort an diesem Sonntagmorgen an und sie stellen fest, das Grab ist geöffnet worden, der Stein ist weggerollt worden, Jesus ist irgendwie nicht mehr da. Und das Erstaunliche bei diesem Bericht ist ja, dass Jesus zu seinen Jüngern ja wieder und wieder gesagt hatte, dass es so kommen würde. Er hatte ja immer wieder zu ihnen gesagt, dass er sterben muss, dass er gekreuzigt werden würde, dass er auferstehen würde, dass der Vater ihn von den Toten auferwecken würde, dass er in den Himmel auffahren würde, um sich zur Rechten Gottes niederzusetzen. Das wussten die Jünger, das hatte er ihnen mehrfach gesagt. Die Schriften des Alten Testaments, die sie kannten, deuteten darauf hin. Und doch verstanden sie es nicht. Doch wunderte sich Maria und sie war entsetzt und sagte, jemand hat das Grab geöffnet, Jesus ist fort. Sie haben es nicht verstanden. Und offenbar brachte Maria das, was sie jetzt sah, auch nicht mit dem in Verbindung, was Jesus gesagt hatte. Obwohl er es so deutlich angekündigt hat. Sie nahm an, dass irgendjemand den Stein weggewälzt und Jesus aus dem Grab geholt hatte und ihn irgendwo anders hingebracht hatte. Warum auch immer. Und dann geht es weiter, Vers 3. Sie berichtet das also Petrus und Johannes. Und da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zur Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Und da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Also Petrus, der Heißsporn, ja, der läuft mit Johannes und er ist der Erste, der in das Grab hineinstürzt und schaut, was da passiert ist. Und wir sehen hier in dieser Beschreibung ein ganz interessantes Detail. Wir hören nämlich, dass die Grabtücher da hingelegt worden waren und dass das Schweißtuch, dieses Tuch, was normalerweise das Gesicht bedeckte, dass es zusammengefaltet worden ist und an einem besonderen Ort abgelegt worden ist. Und das Interessante, das muss man sich mal so vorstellen. Ich glaube, dass wenn der Leichnam Jesu geraubt worden wäre, wenn Leute gekommen wären und hätten gesagt, so, wir nehmen Jesus jetzt hier raus und packen den irgendwo anders hin, dass sie sich sicherlich nicht die Mühe gemacht hätten, die Tücher irgendwie abzuwickeln und so weiter und dieses Schweißtuch nochmal in besonderer Art und Weise zusammenzufalten und dann irgendwie da an eine besondere Stelle zu legen. Sondern sie hätten Jesus einfach da rausgeholt, das Tuch vielleicht abgemacht, hingeworfen und so. Und wir sehen allein an diesem kleinen Detail, dass diese Geschichte der Auferstehung wahr sein muss. Wir sehen, dass also Grabräuber hätten sich nicht die Mühe gemacht, Jesus auszuwickeln, sondern es war damit klar, dass der Leichnam Jesu nicht geraubt worden war, sondern dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden war und dass er ordentlich und ohne Eile aufgebrochen war. Jesus ist von den Toten auferstanden, er nahm sich das Tuch ab, wickelte das zusammen und legte es an einen besonderen Ort. Interessantes Detail, ne? Und wie gesagt, damit war klar, dass das, was Jesus gesagt hatte, das, was die Schriften des Alten Testaments sagten, wahr war. Und dann, Vers 8, ging auch der andere Jünger hinein, Johannes, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste, und da gingen nun die Jünger wieder heim. Also bis dahin hatten die Jünger die entsprechenden prophetischen Aussagen, dass der Messias von den Toten auferstehen müsse und so weiter, nicht verstanden. Und auch das, was Jesus über sich selbst gesagt hatte, hatten sie in diesem Augenblick noch nicht begriffen. Aber dann ging Johannes in dieses Grab hinein und er sah die Szenerie, er sah die Tücher, er sah dieses Schweißtuch beiseite gelegt und er sah das und er glaubte und er verstand in diesem Augenblick, das, was Jesus gesagt hat, ist wahr und ist passiert. In diesem Augenblick. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und damit war auch klar, dass Jesus tatsächlich der Messias, der Retter ist und nicht nur irgendein großer Lehrer oder Anführer oder Volksverführer. Weißt du, manchmal sagen ja auch die Leute, ja Mensch, was soll denn das mit diesem Tod und mit der Auferstehung Jesu? Warum so kompliziert? Was soll das? Er hat doch Liebe und Verständnis gepredigt. Das reicht doch. Er war doch ein guter Mensch und so weiter. Er ist doch ein gutes menschliches Vorbild für uns. Dem können wir doch nacheifern. Selbst manche Theologen sagen, ja, das kannst du nur metaphorisch verstehen und so weiter. Und ich sage, nein, das reicht eben nicht, das nur so zu verstehen. Wenn Jesus nicht gestorben ist, wenn Jesus nicht am dritten Tag von den Toten auferweckt worden wäre, dann wäre er tatsächlich nichts weiter gewesen als ein guter Mensch. Dann wäre er nichts weiter gewesen als ein jüdischer Rabbiner, einer von vielen. Dann wäre er nichts weiter gewesen als ein intelligenter Lehrer, ein charismatischer Anführer vielleicht ein Sozialreformer, aber nicht mehr. Dann wäre er eben nur Mensch gewesen, aber nicht Gott. Dann wäre er nur ein gutes Vorbild gewesen, aber nicht der Erlöser der Welt. Dann wäre unser Glaube in letzter Konsequenz auch sinnlos, kraftlos und überflüssig. Und dann würde ich hier Sonntag für Sonntag stehen und euch fromme Märchen erzählen. Ist es nicht so? Genau. Die Auferstehung Jesu macht einen Riesenunterschied, macht den Unterschied überhaupt. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube kraftlos, sinnlos, nichtig und wir könnten alle nach Hause gehen. Die Bibel zuklappen und nach Hause gehen, weil es nicht mehr wäre. Und die Auferstehung Jesu ist der Unterschied überhaupt. Und wir brauchen eine Offenbarung des Heiligen Geistes darüber. Wir brauchen eine Offenbarung des Heiligen Geistes in Bezug darauf, wer Jesus eigentlich ist. So wie die Jünger, so wie Maria Magdalena das später auch bekam. Wir brauchen eine Offenbarung des Geistes darüber, was er für uns getan hat, was das bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und wir brauchen eine Offenbarung des Geistes in Bezug darauf, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Dass wir das nicht nur einfach so hören, ja, Ostern, Jesus ist auferstanden, das sagt man so schnell. Aber was bedeutet das wirklich für dich und für mich? Und der Heilige Geist möchte uns die Augen öffnen für diese geistliche Realität. Und Jesus hat ja auch gesagt, dass der Heilige Geist es tun würde. Und das tut er bis heute. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und wir brauchen die Offenbarung dieser Wahrheit durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus wies hin auf den Heiligen Geist, der dann zu Pfingsten kam, was wir in einigen Tagen auch feiern werden. Und Johannes hatte das schon vor Pfingsten erkannt. Er ging in das Grab, er sah die Szenerie und er wusste, was Jesus gesagt hatte, stimmt. Er ist auferstanden, er lebt. Er glaubte den Fakten und er glaubte den Aussagen Jesu. Aber dann geht die Geschichte noch weiter. Vers 11, Maria stand draußen bei der Gruft. Sie war wieder dorthin gekommen, sie war mitgekommen und sie stand vor der Gruft und weinte. Und als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Interessant ist, als Petrus und Johannes in die Gruft reingeschaut haben, waren die Engel offensichtlich noch nicht da. Und jetzt in diesem Augenblick, wo Maria da ist, die auch eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, sind die beiden Engel da und sie reden zu ihr und sie sagen, hey Frau, warum weinst du? Sie haben nicht mehr gesagt, aber das war schon so ein Hinweis, so eine göttliche Fürsorge. Maria, warum weinst du? Du hast eigentlich keinen Grund. Und sie verstand es nicht. Sie ging immer noch davon aus, dass jemand den Leichnam Jesu geraubt hatte. Sie hatte noch nicht wie Johannes diese Offenbarung bekommen, dass Jesus das, was er angekündigt hatte, auch tatsächlich erlebt hatte, dass das geschehen war. Und sie stand da und sie weinte. Und ich kann mir das vorstellen, dass sie frustriert war, dass sie hoffnungslos war an diesem Morgen. Dass sie dachte so, es ist alles verloren, es ist alles vorbei, Jesus ist tot. Und lass uns kurz anschauen, wer Maria war, und dann verstehen wir das ein bisschen besser. Maria war eine besondere Frau. Sie war eine Frau, die, naja, sagen wir mal, eine schwierige Vergangenheit hatte. Vor ihrer ersten Begegnung mit Jesus war sie dämonisch belastet. Wir lesen das im Lukas-Evangelium an anderen Stellen. Da ist die Rede von ihr und von anderen Jüngerinnen. Und da steht, dass auch einige Frauen mit Jesus waren, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und unter ihnen Maria von Magdalena, von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht war sie eine ähnliche Erscheinung wie der besessene Gerasener. Wir wissen nicht, wie das aussah bei ihr. Vielleicht lief sie in schmutzigen, in zerrissenen Kleidern rum, war irgendwie runtergekommen, war eine Person, mit der man nicht zusammen sein konnte. Wahrscheinlich sah sie irgendwie schrecklich aus, mit verfilzten Haaren. Sie redete mit sich selber, vielleicht schrie sie laut herum und die Leute nahmen Abstand von ihr, wenn sie kam und sie wussten, das ist die Besessene und das ist die Verrückte, lass die gehen, lass die ziehen, kümmere dich nicht drum. Und dann begegnet sie Jesus und das ist hier so lapidar beschrieben, ja, sie begegnete Jesus und der trieb 7 Dämonen aus, das ist so lapidar beschrieben, aber was bedeutete das für sie? Sie erlebte eine totale Veränderung in ihrem Leben. Das, was sie vorher war, die Einschränkung, die sie vorher erlebte, das Ausgestoßensein, die Unfreiheit, diesen Zwang, in dem sie lebte, der war plötzlich vorbei. Sie bekam ein völlig neues Leben und in ihrer neu gewonnenen Freiheit fing sie an, Jesus nachzufolgen. Sie wird unter die Jüngerinnen Jesu gerechnet. Und wisst ihr, so ähnlich ist es vielleicht auch mit deinem und meinem Leben. Vielleicht mussten bei dir nicht 7 Dämonen durch die Kraft Gottes ausgetrieben werden. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn hat unser Leben grundsätzlich verändert. Ist es nicht so? Wenn ich euch fragen würde, wenn ich euch Zeugnisse erzählen lassen würde, würden wir, glaube ich, viele Geschichten hören, die ähnlich sind oder die in diese Richtung gehen, wie das, was Maria Magdalena erlebt haben. Männer und Frauen, die hier sitzen und die sagen, Jesus hat mein Leben total umgekrempelt und es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und ich weiß, dass wenn man schon viele Jahre mit Jesus unterwegs ist, dann kann man das leicht vergessen und man kann das manchmal so wie selbstverständlich hinnehmen. Ja, das passiert ganz schnell, man gewöhnt sich daran, aber ihr Lieben, lasst uns niemals vergessen, dass wir ohne Jesus verloren waren, dass wir ohne Jesus ohne Hoffnung waren, dass wir tot waren in unseren Sünden und Vergehungen, von den Verheißungen Gottes ausgeschlossen waren, dass wir ohne diese wunderbare Beziehung zu Gott gelebt haben und auch keine Möglichkeit hatten, in diese Beziehung hineinzukommen. Und lass uns dessen bewusst sein, dass wenn der Heilige Geist uns nicht berührt hätte und nicht auf Jesus aufmerksam gemacht hätte, dass wir auch heute noch in dieser Verlorenheit und Dunkelheit leben würden. Das dürfen wir nie vergessen. Das müssen wir uns selber immer wieder sagen und ermutigen und auch zusprechen. Sagen, Bruder, Schwester, denk dran, wovon Jesus dich befreit hat. Und ich weiß das noch in meinem eigenen Leben, als ich mich bekehrt habe. Ich war ja noch ein junger Mann und ich war so richtig in meiner Sturm- und Drangzeit und so weiter. Und ich dachte immer so, ach, das mit der Kirche und mit Jesus, was soll das? Diesen ganzen angestaubten Kram und frommes Gewäsche und so weiter. Was willst du damit und so weiter? Und ich hatte euch ja erzählt, dann sind wir durch bestimmte Umstände sind wir dazu gekommen, dass wir mit einem Pfarrer gesprochen haben. Der hat uns die Wahrheit über das erzählt, wer Jesus ist und hat davon geredet, dass wir unser Leben Jesus geben sollen und dass etwas Neues anfängt. Und wie ich dann an einem bestimmten Punkt einfach die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, Mensch, das hört sich irgendwie interessant an, das habe ich gar nicht vermutet und so weiter. Und wo ich diese Entscheidung getroffen habe und wie ich dann so eigentlich in relativ kurzer Zeit gemerkt habe, wie so ein Vorhang beiseite gezogen worden ist. Wo ich gemerkt habe, so wow, das stimmt ja alles. Das ist ja wahr, was da in der Bibel drinsteht. Ich wusste natürlich nicht alles, ich war ja biblischer Analphabet, aber irgendwie, ich habe gemerkt, ja, was meine Freunde, was dieser Pfarrer mir erzählt hat, das stimmt ja, Jesus gibt mir ein neues Leben und mein Leben verändert sich. Und das war, als ob jemand einen Vorhang beiseite gezogen hat. Und ich habe ein völlig neues Leben bekommen und eine völlig neue Perspektive für mein Leben. Und da bin ich Jesus bis heute dankbar, dass ich das Reich Gottes entdecken durfte, die geistliche Welt, die Erlösung durch Christus. Ich bin so dankbar, dass ich das gefunden habe. Oder besser gesagt, dass Jesus mich gefunden hat. So muss man es ja sagen. Dass der Heilige Geist mich geschnappt hat und gesagt hat, so, heute ist der Tag, heute ist er dran. Ja, meine Freunde haben für mich gebetet, ihr wisst es, sonst wäre ich da niemals hingekommen. Und ihr Lieben, daran lasst uns erinnern zu Ostern. An diese großartige Freiheit und an das, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, du hast das noch nicht so getan, wie ich dir das gerade geschildert habe, dass du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Ich will einfach diese geistliche Welt erfahren. Ich möchte ein neues Leben haben. Ich möchte wirklich wissen, ob das wahr ist, was in der Bibel steht. Ich möchte sagen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann triff sie heute, an diesem Ostersonntag. Ich sage dir das, wenn du zuhörst in unserem Podcast oder wenn du das auf YouTube dir anschaust, triff diese Entscheidung. Geh nicht los, ohne diese Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Das ist ein Risiko. Wir wissen nicht genau, was vorher geschieht, aber es ist die Sache wert. Das kann ich dir aus meinem eigenen Leben sagen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ich lade dich ein, komm nach dem Gottesdienst kurz auf mich zu und lass uns zusammen kurz beten und diese Entscheidung festmachen. Der Herr wird dir ein völlig neues, ein Leben geben, das du vorher nicht kanntest. Und auch Maria wusste, was Jesus für sie getan hat. Sie wusste, wie das Leben vorher war. Sie wusste, wie das Leben hinterher war. Sie war es ja auch, die vor dem Passafest die Füße Jesu mit Öl salbten und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Es war ein außergewöhnlicher Erweis ihrer Liebe, ihrer Hingabe. Und nun stand sie da an diesem Grab, kommt zurück zu der Geschichte, nun stand sie an dem Grab und Jesus war weg. Nicht nur, dass er tot war, man hatte sogar seinen Leichnam weggenommen. Und das musst du dir vorstellen, sie hatte die Kreuzigung, die Grablegung miterlebt. Und jetzt stand sie vor dem Grab und dieses Grab war sozusagen so die letzte Verbindung zu diesem Jesus. Sie wusste ja, wenigstens sein Leichnam liegt noch da drin. Wenigstens die Erinnerung dessen, was Jesus getan hat und wie er war und was er für mich getan hat. Wenigstens das ist noch dort. Wenigstens das ist noch in diesem Grab, auch wenn er tot ist. Und dann kommt sie dahin und sagt uns, selbst diese letzte Hoffnung, selbst dieser letzte Anker, dieser letzte Strohhalm ist mir genommen worden. Jetzt habe ich gar nichts mehr, außer meiner Erinnerung. Nichts mehr. Und dann geht das weiter, Vers 14. Als sie dies zu den Engeln gesagt hatte, in ihrem Schmerz, in ihrer Verlorenheit, in ihrer Frustration, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Da kommt Jesus. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Interessant, ne? Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Dieselbe Frage, die die Engel gestellt haben. Frau, was weinst du? Wen suchst du? Komische Frage, ne? Wen suchst du? Und sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Ich hole ihn wieder zurück. Sag mir, wo er ist, ich lege ihn wieder da rein. Maria suchte diesen, ich sag's mal so, den alten Jesus. Sie suchte den Freund, den Lehrer. Sie suchte ihren Befreier. Sie suchte den großartigen Prediger, den Helfer. Sie suchte in ihrer Verzweiflung den, der sie geheilt und befreit hatte, der ein neues Leben gegeben hatte. Aber diesen Menschen fand sie nicht mehr. Der war nicht mehr da. Der war weg, den gab es nicht mehr. Und in ihrer Verzweiflung erkannte sie selbst den Auferstandenen nicht und hielt ihn für den Gärtner. Ihre Augen waren verschleiert. Sie konnte die geistliche Realität nicht erkennen, obwohl Jesus genau neben ihr stand. Unverständlich, aber es war so. Und weißt du, manchmal, wenn du das auf dein eigenes Leben anwendest, manchmal geht es uns doch genauso, oder? Manchmal ist auch in unserem Leben die Verzweiflung und die Suche nach Hilfe so groß, dass wir Jesus, der direkt neben uns steht, nicht erkennen. Dass wir die Lösung, die Jesus uns anbietet, nicht ergreifen können, weil wir so fixiert sind auf andere Dinge, weil wir so sehr auf das schauen, was einmal war, weil wir so sehr darauf schauen, was wir mal mit Jesus auf eine bestimmte Art und Weise erlebt haben, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, das Neue zu sehen und zu ergreifen, was Jesus für uns tun möchte und was er hier in dieser Situation getan hat. Manchmal halten wir so sehr an den alten Erfahrungen fest, an den Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben und die auch gut waren. Manchmal halten wir so sehr daran fest, dass wir unfähig sind, das Neue zu ergreifen, das Jesus in unserem Leben tun möchte. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schön sagt. Und bei Maria war es ähnlich. Und wir kennen dieses Wort aus Sprüche 3, wo uns gesagt wird, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Manchmal sind wir mit unserem Verstand so fixiert auf Lösungen, auf Erfahrungen, auf Dinge, die wir getan, gesehen, gemacht haben, dass wir anderes nicht ergreifen können. Und hier wird uns gesagt, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Dann wirst du Lösungen finden, dann wirst du Jesus finden und er wird dir Neues in deinem Leben schenken. Wenn wir vor Gott zur Ruhe kommen und auf ihn schauen, dann öffnen sich solche Möglichkeiten und Wege, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Und dann geschieht bei Maria genau das. Sie schaut Jesus an, sie hält ihn für den Gärtner, sie sagt zu ihm, ich will Jesus zurückholen, ich will das Grab wieder füllen, ich will, dass er wieder da ist. Und dann, Vers 16, spricht Jesus zu ihr, Maria. Maria. Er spricht sie an, persönlich, mit Namen. Und da wendet sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Das ist eine gesteigerte Form der Ehrerbietung. Sie erkannte, das ist Jesus. Jesus sprach ihren Namen und er hörte, wie Jesus ihren Namen aussprach, so wie er vielleicht viele Male ihren Namen ausgesprochen hatte. So wie er vielleicht ihren Namen ausgesprochen hatte, als er sie von den Dämonen befreit hat. Maria. Und sie versteht, das ist der Herr. Das ist der Herr und er ist auferstanden. Er ist nicht mehr tot. Er ist da. Er steht direkt neben mir. Was für eine Befreiung. Was für eine großartige Situation. Und die Realität war viel besser als das, was sich Maria erhofft oder gewünscht hatte. Jesus begegnet ihr und spricht sie persönlich mit Namen an, da erkennt sie ihn. Und sie erkennt ihn nicht mehr nur als Mensch, nicht mehr nur als Freund, als Befreier, sondern als den Christus, als den Messias, als den auferstandenen Herrn. Und weißt du, so ist es auch in unserem Leben. Jesus kennt dich beim Namen und Jesus spricht dich mit deinem Namen an. Jesus ruft dich in die Gemeinschaft mit ihm. Er spricht dich persönlich an. Und du bist keine Nummer oder ein kleines Rädchen irgendwo im Getriebe, sondern du bist sein Geschöpf, sein Sohn, seine Tochter. Er kennt dich, er kennt dein ganzes Leben und er hat einen guten Plan für dein Leben. Und er wusste schon vorher, wie er Maria begegnen würde. Er wusste, welche Ansprache Maria braucht, um ihr diese geistliche Offenbarung zu geben. Und so tut es Jesus auch mit uns. So tut er es mit dir und mit mir. Und schließlich, Vers 17, sagt Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das ist sozusagen der zweite Teil. Jesus war auferstanden, aber er war noch nicht zum Vater aufgefahren. Auch das musste noch passieren. Er befand sich in so einer Art Zwischenzustand und deshalb sollte sie ihn nicht anrühren. Aber gleichzeitig, glaube ich, wollte Jesus ihr damit auch klar machen, ich bin jetzt mehr als nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Es ist eine Veränderung eingetreten. Mit meiner Auferstehung ist etwas geschehen. Und so, wie du mich früher gekannt hast, kennst du mich jetzt nicht mehr. So wie ich früher war, bin ich jetzt nicht mehr. So wie ich dir früher begegnet bin, begegne ich dir heute nicht mehr, sondern anders, besser. Ich bin der Auferstandene, der Retter. Ich bin Gott und deswegen bin ich bei dir und deswegen werde ich dich niemals verlassen. Deswegen werde ich immer bei dir bleiben. Deswegen ist das Grab obsolet. Deswegen kannst du das Grab vergessen, weil ich bin hier und ich lebe und ich bleibe und ich werde immer leben. Und auch das sagt Jesus uns heute, dass er bei uns ist. Er ist zum Vater aufgefahren, er sitzt dort zur Rechten Gottes. Und er sieht uns, er sieht dich und mich. Und er ist bei dir, er ist bei uns und wir sind nicht allein. Er kümmert sich um uns und wir sind ihm nicht gleichgültig. Und das ist die gute Botschaft von Ostern, ihr Lieben. Das ist die Hoffnung, die wir aus dieser Osterzeit schöpfen können. Das ist das, was Jesus zu uns heute sagt. Und dann Vers 17 und 18 sagt er zu Maria, und jetzt geh hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Jetzt war es nicht mehr nur mein Vater, sondern jetzt ist er unser aller Vater. Und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jetzt ist es nicht mehr nur der Gott Jesu Christi, mein Gott, mein Vater, sondern unser aller Gott. Und auch nicht mehr nur der Gott der Juden, sondern unser aller Gott, der Gott der ganzen Welt, der Nationen und all derer, die an ihn glauben. Und Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Und so wird Maria die erste Zeugin und die erste Predigerin des auferstandenen Sohnes Gottes. Stark, ne? Preis dem Herrn. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und in dieser geistlichen Realität leben wir heute und das feiern wir heute. Amen. Amen. Amen.